Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Heute mit Janine und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und willkommen zu Digital Chili, heute am Sonntag und heute auch ohne Alex. Ein ganz, ganz ehrwürdiger Moment. Schade, wir vermissen ihn. Aber dafür haben wir heute einen Gast mit in unserem Podcast, den Peter. Herzlich willkommen, Peter. Herzlich willkommen, Janine. Janine ist auch mit dabei. Ja, Peter, warum bist du eigentlich heute hier?
Also, ich wurde eingeladen, ja. Ich hoffe, ich bin hier natürlich auch richtig, genau. Ja, ihr habt mich eingeladen, weil ich ein bisschen was mit eurem Podcast zu tun habe, thematisch. Und kann, glaube ich, eine ganze Menge zum Thema modernes Arbeiten, digitales Arbeiten und vielleicht auch ein paar Trends in dem Umfeld beitragen.
Genau, vielen Dank. Genau, das hätte ich vielleicht noch zusagen sollen. Peter und ich, wir kennen uns jetzt schon ungefähr seit 10 Jahren, 12 Jahren, so ungefähr so um die Dreh. Ne? Ich glaube, so 2011 haben wir uns kennengelernt damals bei einem gemeinsamen Arbeitgeber. Haben auch damals sogar ein paar Projekte zusammen gemacht, so im SharePoint-Bereich. Vielleicht konnte man das schon Employee Experience-Projekte nennen. Weiß ich nicht genau. Und freue mich auch total, dass Peter heute dabei ist, weil er aus meiner Sicht eine Koryphäe in dem Thema Employee Experience ist und auch in der Microsoft-Welt nicht unbekannt. Und freue mich auf den heutigen Austausch. Und ich gebe dir mal das Wort, Janine, bevor wir dich hier schon wieder außen vor lassen. Wie sieht es bei dir in Köln aus? Sitzt du schon auf der Karnevalssitzung oder noch zu Hause?
Nee, noch nicht. Also das geht jetzt bald los. Ich bin auch in den Startlöchern quasi. Also ich glaube anderthalb Stunden, zwei Stunden, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, beginnt die nächste Karnevalssitzung. Ich glaube, man sollte in Köln manchmal einen Bogen machen, wenn Karneval ist, aber als echte kölsche Mädchen kann ich da leider nichts zu sagen. Aber wir haben ja heute auch ein super spannendes Thema mitgebracht. Aber bevor ich da drauf gehe, ich glaube, ihr beiden sitzt auch in der gleichen Stadt, oder? Also zumindest in der Nähe voneinander. Seid ihr nicht in Dresden oder in der Nähe von Dresden?
Also ich sitze tatsächlich, Thorsten, ja, wie du auch in Dresden, du ein bisschen weiter außerhalb von Dresden, ich direkt in der Stadt. Von der Warte her, ich bin auch nur zugezogener Wahldresdner, muss ich dazu sagen, das hört man vielleicht am Dialekt.
Ich nehme deinen Dialekt eigentlich nie so richtig wahr, meinen kann man wahrscheinlich wahrnehmen, wenn ich mich so richtig reinlege hier ins Zeug. Ne? Ich bin auch nur zugezogener Wahldresdner und bin in den letzten Jahren so ein bisschen in die Randbezirke von Dresden rausgezogen, würde ich mal sagen. Ich nenne es mal Randbezirk.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall schöne Grüße ins schöne Dresden aus Kölle. Was haben wir eigentlich heute mitgebracht? Wir haben heute einen richtig, richtig coolen Fokus. Und zwar werden wir das Thema behandeln Employee Experience. Auf Deutsch finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so schön. Also Mitarbeiter, das sind das nochmal.
Erlebnis?
Mitarbeitererlebnis, genau. Also da muss ich echt sagen, Employee Experience hört sich für mich immer sehr stark an und Mitarbeitererlebnis, da schlägt das englische Wort auf jeden Fall das deutsche Wort. Jetzt habe ich aber eine Frage an euch. Also ich habe ja gerade schon gehört, Peter, du kennst dich ja auch sehr gut mit Employee Experience Plattforms aus. Jetzt würde ich dir mal gerne die erste Frage stellen, wenn du in eigenen Worten mal kurz erklären kannst, was bedeutet eigentlich für dich Employee Experience oder Mitarbeitererlebnis?
Ja, ich glaube, da kannst du wahrscheinlich eine ganze Menge von Leuten fragen und immer auch unterschiedliche Antworten bekommen. Unterschiedlich komplex, unterschiedlich von der Tiefe. Ich habe mal ein schönes Zitat vor einiger Zeit gelesen. Das möchte ich hier an der Stelle mal kurz zitieren. Das trifft irgendwie ganz gut, was da so drinsteckt in dem Thema. Und zwar: Wenn ich in Flaschen abfüllen könnte, wie es ist, in deiner Organisation zu arbeiten und dir das in Pillenform geben könnte, würdest du diese Pille schlucken? So, das ist also das Zitat beziehungsweise die Metapher zu dem Thema. Also es geht darum, wie ist es eigentlich bei dir in der Organisation? Und ich finde, das ist eigentlich ganz zutreffend. Denn dieses, wie ist es in deiner Organisation, hat ganz unterschiedliche Dimensionen und Perspektiven. Das kann natürlich das Wohlbefinden am physischen Arbeitsplatz sein. Das kann aber eben auch das Eingebunden oder das Kontakthalten mit einer Organisation aus dem Homeoffice sein. Das kann was mit Wertschätzung zu tun haben und das kann natürlich auch was mit deiner, ich sage jetzt mal, Flexibilität zu tun haben. Also wie gut lässt mich mein Arbeitgeber flexibel von überall aus arbeiten und sich ein Stück weit daran beteiligen, was so neudeutsch Work-Life-Balance heißt, dich da sozusagen dabei zu unterstützen. Also ihr seht quasi ein riesengroßes und breites Thema eigentlich.
Sehr, sehr cool. Ich finde, das hört sich auch immer so ein bisschen so an, wie es ist so die Summe der Erfahrung, der Interaktion, alles, was man so gesehen in einer Organisation mitnimmt. Und ich finde deine Metapher nämlich sehr cool. Alles, was man in diese Flasche reinkippt, so gesehen. Das heißt, die Summe von allem, was man in einer Organisation, was man damit verbindet, ist dann so gesehen eigentlich diese Employee Experience, die dann da am Ende rauskommt. Sehr cool. Aber ich habe ja auch schon eingangs gehört, ihr beiden, ihr kennt euch ja auch sehr gut. Und ich glaube, gerade diese Employee Experience verbindet euch ja auch sehr stark, oder? Thorsten, Peter?
Ich glaube schon. Also ich glaube, als ich Peter damals kennengelernt habe, hat er damals, ich glaube, das Erste, was er damals gesehen hat, was wir so technologisch machen, war ja SharePoint und war damals sehr abgeschreckt. Er hat immer so eine Anekdote auf Lager, Peter. Wir hatten damals eine SharePoint-User-Group, hatten wir in Dresden abgehalten und ich glaube, da war Peter das erste Mal dabei und da hatte gerade einer der Dresdner Kollegen gezeigt, wie, der hatte, glaube ich, so ein neues SharePoint-Webport, heißt das quasi, gezeigt und das war ein Kalender und das war so der 365-Tage-Kalender und das war damals innerhalb dieser User-Group, war das total gehypt und dann haben sich alle gefreut, cool, so ein Kalender und Peter saß dort und hat gedacht, what the fuck? Was machen die hier eigentlich? Die freuen sich über so einen Kalender-Webport. Und das fand ich ganz witzig. Und ich sag mal, die Jahre haben uns dann ein bisschen zusammengeschweißt in Richtung Employee Experience, weil die ersten Projekte, die wir damals gemacht haben, möchte ich mal behaupten, hatten mit Employee Experience nicht viel am Hut. Man hatte damals viel Software entwickelt, auch so SharePoint-Systeme, Microsoft-Systeme aufgebaut, Plattformen, wo man den Mitarbeiter erstmal so nicht so in den Mittelpunkt gestellt hat. Und wir hatten dann damals auch ein größeres Projekt, wo wir genau das nicht getan haben. Und ich glaube, das war auch so das erste, Anführungszeichen, erfolgreiche Projekt, was wir damals zusammen quasi gemanagt haben, Peter und ich. Wo Peter einen großen Anteil der Employee Experience mit reingebracht hat, sage ich mal.
Thorsten, da kann ich sehr gut einhaken mit deiner Kalender, mit deiner Kalenderanekdote. Was dort für mich auffällig gewesen ist, ist, dass man sozusagen in der Technik die technischen Möglichkeiten gesehen hat und gesagt hat, guck mal hier, was jetzt hier mit dem Werkzeug alles so geht. Ja, man hat aber nicht den Links- und Rechtsblick oder den über den Tellerrandblick gehabt und festgestellt, huch, das haben ja die anderen auch schon alle. Das ist ja gar nicht so neu. Das würde den Nutzer vielleicht jetzt nicht besonders überzeugen oder überraschen. Ja, den Techniker schon, aber wie gesagt, den Endanwender nicht. Und da war ich mir dann anfänglich gar nicht so sicher, Thorsten, ob ich dann die gemeinsame Reise mit dem Arbeitgeber da anfangen sollte, wo ich da damals dich getroffen habe. Aber wir konnten hier, glaube ich, relativ frühzeitig, wie du es gerade beschrieben hast, das auch ein bisschen umdrehen. Und zwar nicht so sehr in Richtung, wir wollen jetzt keine Technik mehr machen, sondern für was ist eigentlich diese Technik sinnvoll und wo können wir die eigentlich viel, viel besser einsetzen? Haben dann ein gemeinsames Projekt in der Medienbranche durchgeführt, ein relativ bekanntes, waren auch viel auf Bühnen mit diesem Unternehmen. Und das Interessante dort war eigentlich gewesen, dass wir zum ersten Mal 2012, 13 war das ungefähr, mit der Personalentwicklung ein digitales Digital Workplace Projekt gemacht haben. Also die Personalentwicklung war ganz weit vorne und hat quasi das Thema geowned, wie man das so schön sagt, und eben nicht die Technik, wie es bis dato immer der Fall war. Und für uns war es, glaube ich, Thorsten, eine übelste Challenge eigentlich, dass wir festgestellt haben, wir konnten alle unsere Begriffe, die wir technisch dann damals konnten und auch, ich sage jetzt mal, für die Erklärung verwendet haben, die konnten wir eigentlich alle über Bord werfen, denn wir mussten dort fast wieder eine neue Sprache lernen, denn die Sprache der Anwender war wichtig. Und dann ist eben der Use Case weniger interessant als vielleicht das Arbeitsszenario, jetzt mal so ein Beispiel. Ja. Das heißt, wir haben tatsächlich gemerkt, wenn wir die Nutzer wirklich erreichen wollen, dann müssen wir die Sprache von denen sprechen.
Genau, und natürlich auch mitnehmen. Ne? Also das ist das, was ich ja auch festgestellt habe. Früher haben wir, glaube ich, früher sind wir nicht rausgegangen und haben gesagt, wir machen Employee Experience Projekte, sondern wir haben einfach den Nutzer quasi mit einbezogen, den Anwender am Ende. Und das ist ganz witzig, sage ich mal, wenn ich das so, diese Reise von damals zu heute, das sind ja jetzt so schon locker so 10, 12 Jahre vergangen, da haben wir einen ganz schönen Paradigmenwechsel in dieser Welt erlebt. Ne? Also irgendwie, wenn wir Projekte anfangen heute, dann versuchen wir, mitarbeiterzentriert direkt reinzugehen. Also wir gehen gar nicht über die Technologie rein, wir gehen direkt auf den Use Case, auf das Problem mit dem Mitarbeiter, den es betrifft am Ende. Und das ist, sage ich mal, hat sich sehr verändert in den letzten Jahren.
Da muss ich sagen, das schlägt auch ja wieder mein Change-Herz, wenn ich das höre, dass ihr den Nutzer und die Mitarbeiter mit eingebunden habt. Jetzt habe ich aber, bevor wir gleich auf die Technik eingehen, die ihr da eigentlich auch implementiert habt, was mich nämlich total interessieren würde, habe ich noch eine Frage.
Frage der Woche.
Ihr habt jetzt auch schon öfter gesagt HR. Und ich habe letztens in einem Artikel von Haufe habe ich gelesen, das werde ich euch mal ganz kurz zitieren, was da nämlich eigentlich stand. Und zwar haben die gesagt, haben Employee Experience sogar als die heißeste Management-Methode für HR beschrieben. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Heißeste Management-Methode für HR. Und da würde ich ganz gerne mal eure Meinung zu haben. Wie denkt ihr darüber? Ist das die heißeste Management-Methode für HR, Employee Experience?
Peter ist fluchtartig den Podcast verlassen. Ja, ich finde es natürlich sehr witzig, den Begriff, also bevor ich ja an Peter mal abgebe, der das bestimmt mega cool drauf eingehen kann, Employee Experience als Methode zu bezeichnen, ist natürlich schon ein bisschen wagemutig, oder? Also ich finde es jetzt nicht eher so, also vor allem für HR. Für HR sollten die Employee immer im Vordergrund stehen, oder? Also was machen die sonst? Ich gebe dann mal lieber an Peter rüber, bevor ich mich und Kopf und Kragen rede.
Also Employee Experience als Methode kann man sicherlich auch darstellen. Man kann das als Technologieplattform darstellen. Das ist also der Baukasten, der auf die Employee Experience einzahlt. Aber wir können das Ganze natürlich auch strategisch sehen. Und ich glaube auch, ehrlicherweise muss man das Ganze auch ein Stück weit strategisch sehen. Und ob das jetzt quasi eine Methode ist, die nach einem bestimmten Ablauf funktioniert, da weiß ich noch nicht so richtig. Ich glaube aber eine strategisches Konzept, da würde ich auf alle Fälle mitgehen. Und was müssen wir uns überlegen? Wir müssen uns im Grunde genommen bei Employee Experience ja erstmal überlegen, dass die HR-Abteilung oder vielleicht auch das Unternehmen ganz generell ja schon immer eigentlich sich darum Gedanken gemacht hat, den Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu geben, damit sie gut arbeiten können. Und gut ist sicherlich auch eine Auslegungssache, was das alles bedeutet. Ja. Was ist da jetzt neu? Ich glaube, neu ist, dass wir heute Mitarbeiter haben, die nicht mehr in einer Organisation arbeiten müssen. Ja, dieses Müssen ist, glaube ich, neu. Also früher war es so, das war eigentlich so, dass ich quasi froh war, einen Job zu haben in einer bestimmten Branche. Da wollte ich schon immer arbeiten. Ich wollte schon immer beim Opel arbeiten und so weiter und so fort. Und heute ist das quasi aufgrund natürlich auch der Alterspyramide und des demografischen Wandels so, dass ganz viele Unternehmen die besten Leute haben möchten und ich sage jetzt mal auch ein Überhang an Möglichkeiten es gibt und vielleicht auch zu wenig Nachwuchskräfte gibt für Unternehmen. Und aus dieser Organisation oder aus dieser Veränderung heraus verändern sich natürlich die Spielregeln da auch. Das heißt also, wenn Menschen nicht mehr in der Organisation arbeiten müssen, dann spielen wahrscheinlich Motivation, Engagement, aber auch sozusagen Arbeitsqualitäten und solche Aspekte eigentlich eine zunehmend höhere Rolle, als nur zu sagen, ich zahle gut und dann dafür musst du und bist du quasi auch praktisch mein Eigentum. Ne? Also das vielleicht erstmal so als Hintergrund, warum im Grunde genommen also überhaupt sich was ändert. Ich würde sonst nämlich behaupten, dass sich die Mitarbeiterzentrierung oder das Ausrichten am Mitarbeiter ja schon immer und generell wichtig war. Das ist also vielleicht nicht das Neue. Aber eben die Spielregeln ändern sich. Das heißt also, ich kann mir viel, viel schneller einen anderen Arbeitsplatz suchen und aussuchen. Und es gibt also auch ein Überangebot an Möglichkeiten. Das ist vielleicht mal das eine. Das zweite, was ich vielleicht an der Stelle erwähnen würde, ist, dass wir eine weitere Entwicklung haben. Das ist nämlich das ganze Thema der Technologieentwicklung. Das heißt also, der Ort, wo wir arbeiten und wie wir arbeiten und auch die Art der Arbeit, die hat sich jetzt in den letzten Jahren und vielleicht auch in den letzten, ja, Post-Corona-Monaten, wenn man das so will, massiv geändert. Das heißt also, es ist völlig egal, ob ich auf dem Land oder in der Stadt oder im Ballungszentrum oder genau nicht dort wohne. Ich habe da zusätzlich die Möglichkeit, remote zu arbeiten, weil es also heute wesentlich besser möglich ist, technisch möglich ist und vielleicht auch mittlerweile rechtlich möglich ist und sozusagen ein Stück weit normal geworden ist. Und das erhöht aus meiner Sicht nochmal das Phänomen, dass der Arbeitgeber wichtiger wird, weil ich mir natürlich jeden anderen Arbeitsplatz auch aussuchen kann. Ja, das heißt also, die Macht verschiebt sich, wenn man so möchte, in Richtung Mensch. Das ist sicherlich dann der Effekt. Und gleichzeitig stellen wir zunehmend fest, dass kein Unternehmen auf der Welt eigentlich ohne Menschen arbeiten kann. Das ist ja, glaube ich, auch ein Phänomen, dass alle sich da, ich sage jetzt mal, einig sind, dass unser Unternehmen meistens deshalb so erfolgreich ist, weil wir gute Menschen haben, die, ich sage jetzt mal, durch Leadership und durch Führung und durch Kreativität das sind oder das erzeugen, was wir sind. Und das sind so diese Trends, wo ich sage, da würde ich jedem Unternehmen schon sagen, guckt da mal genau hin, was macht das mit euch und ist das für euch ein wichtiges Handlungsfeld? Ob das eine Managementmethode und ob es die wie hast du es gesagt, Janine, die wichtigste ist?
Die heißeste,
ja. Heiß kann man ja immer auch zweideutig sehen. Ne? Das kann im Grunde genommen the latest shit sein, aber auf der anderen Seite heiß natürlich auch, man kann sie verbrennen. Und das, denke ich, ist auf alle Fälle bei diesem Thema gegeben, denn wenn man hier tatsächlich nicht das Richtige tut, dann und nur das Wort verwendet, ja, Mitarbeitererlebnisse, dann kann das natürlich auch ganz schnell kippen. Also man muss da gut sein, man hat da keine zwei Chancen.
Ja, total. Also ich habe gerade mal auch, als du das gesagt hast und erzählt hast, auch mit dem gerade in dieser hybriden Arbeitswelt, man ist, sage ich mal, nicht mehr immer vor Ort, habe ich gerade mal ein bisschen an mich gedacht, weil ich komme ja auch sehr, sehr, also das heißt sehr, sehr stark, ich komme jetzt in den letzten Jahren aus der Unternehmensberatung und da hat sich ja auch dieser Wandel vollzogen. Also von du sitzt wirklich beim Kunden tagtäglich hin zu du bist gar nicht mehr beim Kunden, sprich da war ja Corona-Zeiten und jetzt ist es hybrid. Und dann habe ich ja noch meine eigene Organisation im Hintergrund. Und ich glaube, das stellt Organisationen schon vor eine Art Herausforderung, zu schauen, wie schaffe ich es eigentlich in dieser hybriden Welt, wo teilweise meine Personen, meine Mitarbeiter vor Ort sind, aber teilweise die Personen auch im Homeoffice sind, wie schaffe ich es da eigentlich wirklich Erlebnis zu schaffen für die Mitarbeiter, dass die motiviert sind, dass die zufrieden sind. Und das ist ja genau das, Employee Experience, die Mitarbeitermotivation und die Zufriedenheit zu steigern. Und wie schaffe ich das eigentlich? Habt ihr darauf eine Antwort?
Ich glaub, die Ideen? Peter hatte gerade einen schönen Satz gesagt, den habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Man hat halt keine zwei Chancen. Ne? Ich habe immer in diesen, Microsoft hat da ja auch ganz, ganz viel Workshop-Unterlagen, die sie da rausgeben und die besprechen da immer von den sogenannten Moments that Matters. Ne? Das ist, ich weiß nicht, wie viele Moments that Matters es da draußen überhaupt gibt in so einem Arbeitnehmerleben, sage ich mal. Du hast ja einiges gerade genannt, Janine. Also das ist, ich glaube, man muss gucken, dass man diese Moments that Matters, das klingt so bescheuert im Englischen, Erlebnismomente oder so die bedeutendsten Momente im Leben eines Arbeitnehmers, ne? Das ist, glaube ich, Onboarding, Offboarding und das Ganze dazwischen drin. Ne? All das, ist das negativ, wenn ich nur die beiden Onboarding und Offboarding und das dazwischen drin bringe? Peter, es gibt bestimmt mehr zwischendrin als On- und Offboarding, oder?
Naja, ja, da gibt es verschiedene Darstellungen, glaube ich. Wenn du von hinten anfängst, heißt es sogar gar nicht Offboarding nur, sondern sogar Exit Experience. Wow. Das heißt also, die Frage, die sich ja dahinter stellt, und das zieht sich, glaube ich, auch über alles durch, ist ja, wie kann ich verschiedene Situation eines Mitarbeiters vom Beginn und bis zum, sag ich mal, Ende einer Organisation so gestalten, dass sie auf Augenhöhe ist und dass sie auf beiden Seiten respektabel ist und ein, ja, zu Deutsch Erlebnis darstellt. Jetzt kann man sich beim Exit Experience das irgendwie so fast gar nicht gut vorstellen, zumindest mal, wenn es jetzt so ein einseitiges Phänomen ist. Aber, und das lernen wir auch in der eigenen Organisation immer wieder, es ist ja eben nicht so, dass wenn ein Mitarbeiter kündigt, gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, der hat was anderes gefunden, findet irgendwie, hat eine neue Chance irgendwo und so weiter, dann ist es ja schon interessant, wie gestaltet eigentlich dein jetziges Unternehmen den Prozess, sodass das auf Augenhöhe ist, sodass also auch möglichst Wissen aus der Situation vielleicht auch noch geteilt werden kann, auch auf die anderen Kollegen übertragen werden kann. Und es geht natürlich auch so weit, dass man sagt, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, wenn das also im Guten jetzt natürlich alles ist, wie kann ich auch vielleicht die Beziehung zu diesem Mitarbeiter weiterhalten? Also zum Beispiel eben durch Alumni-Netzwerke oder sonstigen virtuellen digitalen Netzwerken, auch das Einladen, ne, zu Veranstaltungen, Sommerfesten, Weihnachtsfeiern etc. Das sind ja alles Beiträge, die zu dieser Exit Experience gehören, damit ich quasi die Beziehung und das Netz weiter nutze, auch wenn vielleicht der Mitarbeiter nicht mehr bei mir arbeitet. Du hast da vorhin gesagt, es gibt sowas dazwischen natürlich noch. Es gibt vor Onboarding, gibt es eigentlich das ganze Thema Bewerberprozess. Also sprich, wie funktioniert eigentlich oder wie ist der erste Moment, wenn ich das Unternehmen oder einen Kontakt mit dem Unternehmen aufnehme? Also sprich, wie gut ist überhaupt eine Bewerbung möglich? Wie schnell wird bei einer Bewerbung auch auf meine Anfrage reagiert? Wie gut kenne ich den nächsten Prozess und auch die Geschwindigkeit, die da existiert? Muss ich dann nachfragen, ob meine Bewerbung erhalten haben? Muss ich nachfragen, wenn ich mein Bewerbungsgespräch hatte und Feedback möchte? Also das sind so die sogenannte Candidate Experience, die glaube ich, entscheidend ist, auch weil es bei den Mitarbeitern den ersten Ruf quasi macht, also ein Stück weit Brand darstellt. Ja. Und dann kommt, wie du es schon gerade gesagt hast, die Onboarding Experience. Also wie gut wäre ich eingearbeitet, wie schnell habe ich auch den Überblick, was ich zu erwarten oder was ich so erwarten kann in den ersten Wochen. Und dann zieht sich das so durch, dass ich natürlich sage, Arbeitserfahrung. Ich glaube, das ist, Janine, das, was du vorhin dargestellt hast. Also wie erlebe ich als Mitarbeiter die Arbeit von zu Hause oder auch im Büro, also mit allen Facetten. Dann geht es natürlich in Richtung Leadership oder Führung ganz generell weiter. Also wie gut bin ich mit meiner Führungskraft im Austausch? Ist die Führungskraft beispielsweise am ersten Tag meines Onboardings auch sichtbar? Habe ich Kontakt mit ihr und so weiter? Also das sind so ganz wichtige Moments that matter, die, Thorsten, die du auch schon angesprochen hast. Die Kultur spielt eine große Rolle. Also wie gut umsorgt man sich in der Organisation, im virtuellen oder auch im physischen Raum? Diversity-Inclusion-Thema, und das ist tatsächlich ein ganz, ganz entscheidendes Thema, wenn es darum geht, wollen wir sozusagen Meinungen zusammenbringen, wollen wir Unterschiedlichkeiten zusammenbringen, sehen wir in der Unterschiedlichkeit einen Wert? Das spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle. Und dann ist natürlich das ganze Thema Lernen, Weiterentwicklung, ne, Skill Experience oder Learning und Development, ne, das sind ja so Begriffe, die in dem Umfeld unterschiedlich verwendet werden. Also wie viel Zeit zum Lernen darf ich mir nehmen? Wie wichtig ist Lernen in einer Organisation auch von den Vorgesetzten erwünscht? Ja. Und solche Aspekte wie, ja, Janine, Change Management, du hast ja auch gerade angesprochen, also die Change Expertise, also die Frage, wie gut ist eigentlich meine Organisation damit, auf Veränderungen umzugehen? Also ihr kennt es, haben wir schon immer so gemacht, Mentalität auf der einen Seite, oder gehen wir mit Neugierde in neue Themen rein und lassen auch Raum zum Ausprobieren. Das mal so vielleicht, da gibt es bestimmt noch andere Facetten, aber das wären ungefähr so Aspekte, die ich dazwischen sehe.
Denkst du, es gibt dort so ein Punktesystem bei den Moments that Matters? Wie schwer wiegt ein negativer versus ein positiver Moment that Matters? Wahrscheinlich ist es wie im Leben da draußen, ne? Also wenn ich irgendwas Negatives erlebt habe, dann gehe ich ja immer direkt zu Google Maps, schreibe eine Rezension und sage hier, das war ganz blöd, ne? Ist doch vermutlich bei diesen Moments That Matters auch so, oder? Also diese positiven Sachen, die man dann quasi erfährt, die nimmt man dann so als vorherrschende Kultur wahr, und negative Sachen, die vielleicht nicht so ausgeprägt sind, wie zum Beispiel eine Kommunikationsbehavior, sage ich mal, innerhalb der Company, wenn das nicht so gut ausgeprägt ist, nimmt man wahrscheinlich viel schlimmer irgendwie wahr, oder? Was sagst du dazu?
Ach du, gar nicht so leicht zu beantworten, glaube ich. Diese Moments That Matter sind, glaube ich, ein ganz schönes Mysterium, würde ich jetzt auch mal sagen, weil es ist ja eben nicht so, dass man da so eine Punktekarte hat und die man dann abfährt und sagt, weil heute ist Dienstag, warte mal, dann werde ich jetzt mal den 3. und 5. Punkt machen. Ja, wenn es so wäre, wäre es natürlich super, weil man dann natürlich relativ leicht das Thema auch bearbeiten kann. Ich glaube, die negativen Punkte, wie beispielsweise meine Führungskraft hat immer keine Zeit für mich, das Unternehmen verbietet viel und so weiter. Also das sind so Touchpoints, die, glaube ich, der Mitarbeiter relativ schnell merkt und wo auch eine gewisse Sensibilität auf Seiten des Mitarbeiters existiert. Ja, das heißt also, das merkt man relativ schnell. Ich glaube aber genau andersrum, also sprich, cool, ich wurde hier überrascht mit irgendwas, das ist deutlich aufwendiger und vor allem wird es vielleicht auch vom Mitarbeiter weniger scharf oder genau immer gesehen, ja. Aber wenn es gesehen wird, dann schlägt das rein, also positiv gesehen, ja. Das heißt also mal ein wertschätzendes Danke in einer bestimmten Situation zu sagen, wo man den Mitarbeiter überrascht, wirkt, glaube ich, richtig gut und ist notwendig. Ja, also überrasche deinen Mitarbeitern mit besonderen Momenten. Das ist eigentlich die Kunst. Und ich glaube, es ist eine Kunst, weil es da kein Schema gibt.
Was ich da jetzt rausgehört habe, das ist sehr spannend, bedeutet nämlich, dass wir ja mit einer, sage ich mal, wenn wir technologisch eine Employee Experience Plattform da draußen stellen, ja gar nicht alle Hebel in der Hand haben, um das erfolgreich quasi auszurollen, weil da so viele Unternehmens- und kulturelle Faktoren noch mit reinspielen, die wir vielleicht am Anfang gar nicht erkennen können oder gar nicht steuern können. Ne? Also gerade, weil du gesagt hast, die Rolle der Führungskraft in so einer Geschichte. Ne? Das ist nur meine Erkenntnis, die ich hier mitgenommen habe. Sorry, Janine, fürs Unterbrechen.
Ja, ich wollte was Ähnliches sagen. Also es ist halt gerade, wenn ich dir so zuhöre, Peter, merkt man erstmal richtig, wie umfassend dieses Thema eigentlich ist. Ne? Also ich sage jetzt mal so, Employee Experience Plattform, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen tiefer drauf ein, weil mich da wirklich auch mal interessiert, was ihr eigentlich alles dahinter seht. Aber ich kann es mir so vorstellen, das ist ein Instrument, was gerade so ein bisschen ab dem Zeitpunkt, wenn ein Mitarbeiter bei einer Organisation wirklich anfängt, das heißt ab dem Zeitpunkt des Starts bis zum Ende, sage ich mal, unterstützen kann. Aber alles, was davor oder danach passiert, da ist ja auch so eine Employee Experience Plattform natürlich so ein bisschen eingeschränkt. Also es ist ein stärkendes Instrument, aber es ersetzt natürlich nicht alles. Das heißt, es braucht auch noch Dinge, die darüber hinausgehen. Ich habe da beispielsweise eine Freundin von mir, die arbeitet auch bei einer Unternehmensberatung und die erzählt immer davon, wie viele Veranstaltungen, die alle gemeinsam haben. Beispielsweise im Sommer gehen die Volleyball spielen, Paddle, Tennis und ich weiß nicht was alles. Oder machen halt teilweise zum Valentinstag zum Beispiel ein Valentinstagsfrühstück und sowas. Aber sie erzählt da immer mit einem Lächeln. Und dann denke ich mir so, cool, das ist wirklich etwas, was dich zufriedenstellt, was dich begeistert. Ich meine, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass gerade Employee Experience ist sehr subjektiv. Das heißt, jeder nimmt die Dinge anders wahr. Für die einen ist es Nerven, dass man immer Veranstaltungen hat. Aber bei dieser Organisation ist es so, dass man sich auch immer selbst da reinwählen kann. Das heißt, man kann selbst die Entscheidung treffen, ob man an diesen Veranstaltungen teilnimmt. Aber ich habe das Gefühl, du kannst natürlich nicht jeden gleichermaßen zufriedenstellen mit allem, was du dann planst, sondern es ist alles immer sehr subjektiv, wie du das wahrnimmst. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Herausforderung in diesem ganzen Employee Experience Thema. Die einen, die begeistert das, was man geplant hat, die anderen, die schreckt es ab. Oder die anderen, die interessiert das nicht. Und ich glaube, das ist halt immer so das in der Waage zu halten und sich auch mal vor Augen zu führen, dass man nicht alle gleichermaßen immer mit jeder Aktion zufriedenstellen kann. Ich glaube, das ist auch super wichtig, wo Organisationen mal drüber nachdenken müssen.
Also absolut, kann ich nur beipflichten. Und ich will an der Stelle nochmal ganz deutlich betonen, dass ich glaube, dass das Employee Experience Thema überhaupt erstmal keine Technologie oder auch gar keine Assoziation mit, ne, mit Microsoft oder sowas benötigt. Das muss man vielleicht an der Stelle zunächst mal sagen, denn das Thema ist an sich erstmal nur die Fokussierung auf den Menschen stärker als vielleicht bevor oder zuvor. Und das Ganze kannst du, wie du es ja gerade auch wunderbar dargestellt hast, auch im physischen Raum oder musst du auch im physischen Raum zunächst erstmal darlegen oder beziehungsweise schaffen. Ja? Die Veränderung, wie ich es vorhin dargestellt habe, ist, glaube ich, die, dass wir in den letzten Jahren und vielleicht auch jetzt auch in dem letzten Jahrzehnt in einer Welt leben, in dem die physische Organisation eine Parallelorganisation bekommen hat, also eine digitale Organisation, und beide Organisationen leben faktisch nebenbei oder nebeneinander. Ja? Und ich glaube, du kannst mittlerweile auch sagen, dass die physische Organisation genauso wichtig ist wie die virtuelle Organisation und umgedreht. Das heißt also, beide haben einen enormen Stellenwert auf die Produktivität, auf den Erfolg einer Organisation. Und wenn ich quasi mit realen Veranstaltungen, mit realen Gesten, ne, das ist ja auch das ganze Thema Obstkorb oder Bällebad und was man so in den letzten Jahrzehnten eigentlich alles in Organisationen gesehen hat unter dem Thema New Work beispielsweise, dann sind das alles Elemente gewesen, die dazu geführt haben, ein besserer Arbeitgeber zu sein als der Wettbewerb. Ja, um also den War of Talents auch zu gewinnen. Und das haben, glaube ich, Unternehmen bis so 2018, 2019 sehr, sehr exzessiv gemacht. Was jetzt vielleicht neu dahinter kommt, und das darf man eben nur als Ergänzung verstehen und nicht als sozusagen jetzt Vereinnahmung des Themas für das Digitale, ist, glaube ich, dass der Stellenwert der digitalen Organisation wichtig und wichtiger wird, ohne zu sagen, dass sie die physische Organisation übernehmen würde, sondern sie ergänzt und erweitert. Also man kann das ja auch mit diesem Augmented Reality vielleicht gleichsetzen. Also wir haben einen zusätzlichen Raum geschaffen mit der digitalen Organisation. Und wir müssen jetzt genau schaffen, dass in der virtuellen und in der physischen Organisation eine ähnlich gute Experience oder Employee Experience herrscht. Wir können uns also nicht mehr nur auf den physischen Raum reduzieren und beschränken, sondern wir müssen das im virtuellen genauso schaffen. Und dafür braucht es aus meiner Sicht digitale Werkzeuge, die in dem digitalen Raum speziell die Employee Experience verbessert, erhöht oder vielleicht zumindest mal den Fokus für das Thema ausrichtet.
Da habe ich dann direkt eine Anschlussfrage, weil du hast jetzt gerade auch sehr viel darüber geredet, was braucht es eigentlich, oder nicht was braucht es, sondern ne, dieses Digitale versus eine physische Organisation zu haben. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie kann denn eine Organisation Employee Experience stärken? Das heißt, welche Mittel können sie oder welche Instrumente gibt es, die Organisationen einsetzen können, damit die ihre Employee Experience, was ja die Journey eines kompletten Mitarbeiters von, wir haben ja eben gelernt, vom Bewerbungsprozess eigentlich bis zum Abgang, wie können Organisationen diese Employee Experience besser gestalten? Welche Mittel gibt es?
Also der Mitarbeiter selbst ist natürlich erstmal die Quelle und Ressource schlechthin, nicht? Also zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig, ihn zu hören und die Signale zu hören. Und wir haben in den Organisationen ja einen unheimlichen Fundus auch an Informationen und Daten dazu, ne? Also wir stellen uns mal das Thema vor, seit Jahren führen wir Mitarbeiterumfragen durch. Die Frage ist, wie ernst meinen wir das? Wie gut nehmen wir den sozusagen die Stimme des Mitarbeiters auch wahr? Und setzen das, was wir da hören, so um, dass sich das positiv entwickelt und wir auch Trends und so weiter erkennen. Das heißt also, in den Mitarbeiterumfragen steckt aus meiner Sicht ganz viel Information und ganz viel Wissen, um Dinge zu verändern, wie auch immer jetzt die Veränderung dann im Einzelnen aussieht. Wir sehen aber auch, und das ist eben das, was ich hier in diesem virtuellen beispielsweise sehe, wir sehen auch Gewohnheiten, wir sehen auch Kommunikationen, wir sehen auch sozusagen Feedbacks in unserem oder in unserem digitalen Arbeitsplatz. Also wir sehen ja, wann Mitarbeitende für gewöhnlich arbeiten. Wir sehen, wann oder über welche Themen sie diskutieren. Wir sehen, wann vielleicht eine Diskussion ausartet oder vielleicht auch versiegt. Wir sehen vielleicht auch sozusagen durch Reaktionen, Stichwort Smileys oder irgendwelche anderen Sachen, was die Leute in der Unternehmung bewegt oder eben auch was also auch jemand vielleicht ärgert, ne? Und aus dieser Quelle sozusagen der Informationen, also den Daten, den behavioristischen Daten oder auch den Stimmungsdaten, können wir, glaube ich, ganz viel machen. Und wir können das Ganze natürlich nur im Dialog mit den Mitarbeitenden machen, um dann beispielsweise Prozesse zu vereinheitlichen oder zu vereinfachen, vielleicht auch ein Pulsfeedback häufiger auch einzusammeln, um zu gucken, ob sich das in die richtige Richtung entwickelt hat. Und dann können wir natürlich einen Blumenstrauß an Maßnahmen uns überlegen, im physischen oder im digitalen, um ganz konkrete Sachen zu verbessern. Ja? Aber das ist natürlich etwas, wo wir je nach, du hast vorhin von Journey ja auch gesprochen, wo wir uns gerade befinden. Wenn wir uns also am Anfang in der Journey beschäftigen und das Onboarding uns anschauen, dann ist natürlich erstmal wichtig, dass man die neuen Mitarbeitenden oder die Kollegen, die irgendwo in ein neues Thema kommt, frühzeitig interviewt und fragt, welche Informationen helfen dir beziehungsweise hätten dir geholfen oder sind die Informationen nützlich, die wir dir bereitgestellt haben. Ne, das ist also quasi ein sehr, sehr stark feedback-orientiertes Vorgehen. Und das Gleiche kann man natürlich mit 360-Grad-Feedbacks, was deine Führungskraft angeht, machen. Das Gleiche kann man natürlich machen, indem man eine Feedback-Kultur etabliert beim Thema Lernangebote und, ich sage jetzt mal, Lernkultur. Und wie ich es vorhin und eingangs schon gesagt habe, auch bei der Experience. Wir haben zum Beispiel einen Fragebogen entworfen, den wir immer dann verwenden, um quasi zu verstehen, was waren die Beweggründe des Verlassens des Arbeitsplatzes, was gibst du mir als Person mit, meinem Bereich oder aber auch der Organisation, damit man auch so ein paar unterschiedliche Dimensionen hat, die man adressieren kann. Und dann natürlich, dass man mit diesen Feedbacks auf diesen unterschiedlichen Journeys auch arbeitet und Maßnahmen ableitet und die bewertet.
Wow, das war ein ganz schöner Blumenstrauß an Maßnahmen, fand ich cool. Ein was finde ich wichtig, sage ich mal, das Thema Feedback und daraus quasi auch schnell eventuell zu handeln, auch in Richtung Technologie und Tools, finde ich extrem wichtig. Aber hier sehe ich auch eine Gefahr, ne? Weil ich sag mal, in der Vergangenheit war es so, wenn wir irgendwie Tools und Technologien in Unternehmen da draußen reingebracht haben, wie lange waren da so diese Zyklen, wie lange hat es gedauert, bis wir da irgendwas hinstellen konnten, was der Mitarbeiter am Ende des Tages quasi befriedigt. Also sage ich mal, normale Projektlaufzeiten 3 bis 6 Monate so in diesem Umfeld. Und wenn ich jetzt mal da draußen schaue, was in 3 bis 6 Monaten passiert, gerade auch was so in die Richtung generative KI und so passiert gerade, dann kann das sein, dass wenn ich mich jetzt auf so eine Tool-Entscheidung quasi einlasse, und die Ausrolle mit allen drumherum, Employee Experience und Co., wenn die eingeführt ist, ist sie schon nicht mehr up to date und wird den Mitarbeiter dort schon nicht mehr befriedigen. Das ist für mich eine kleine Gefahr. Das hatten wir auch damals schon. Also ich hatte es, glaube ich, in unserer Tool-Folge jetzt schon mal erwähnt, glaube ich, zuletzt. Wir sind da quasi auf Firmen da draußen gestoßen, die sich mittlerweile eine eigene Schatten-IT aufgebaut hatten, weil sie das nicht vorgefunden haben, wie sie sich gerne austauschen wollten, ne? Beispielsweise mit Facebook-Gruppen und solchen Geschichten. Das ist, das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig und spannend, dort eine Agilität reinzubringen, die aber auch die Mitarbeiter am Ende des Tages nicht überlastet. Ne? Weil auch das sehe ich nämlich als Gefahr. Wenn man zu oft Tools auswechselt, dann werden die Mitarbeiter am Ende des Tages wahrscheinlich auch sagen, ihr nervt mit diesen ständigen Tool-Änderungen. Mhm. Da, ne? Und also das sind so Dinge, die mir da durch den Kopf gehen, die auch, wenn wir Alex heute dabei hätten, da hätten wir jetzt bestimmt auch wieder diesen Spagat zu dieser Generation X, Y, Z und Co. gemacht, die das ja auch quasi heute schon so leben. Also glaube ich, Janine und ich, Peter, bist du noch meine Generation? Oder? Nee, du bist noch meine Generation.
Ich glaube ja. Ich fühle mich zumindest mal einige Generationen jünger wahrscheinlich, genau.
Also das heißt, ich glaube, wir kommen halt damit klar, dass wir uns Tools suchen, die uns produktiver machen am Ende des Tages. Ne? Und die Generation vor uns oder diese Babyboomer, wie ich den Alex immer schimpfe da, der ist heute nicht da, die haben damit dann zum Beispiel ein Problem. Ne? Auch das sehe ich quasi als Chance und auch Risiko dieser ganzen Geschichte.
Ich hab mal, Thorsten, also das ist schon ein ganz interessanter Punkt, ne? Also wie Technologieeinführungen und Geschwindigkeit, das spielt natürlich eine wahnsinnige Rolle. Nur muss man sich wahrscheinlich davon ein bisschen lösen und sagen, eine gute Employee Experience kannst du mit und ohne Technik machen. Vielleicht ist die Technik, wenn du es richtig machst, eine Unterstützung des grundsätzlichen Prinzips, ja. Aber sie sollte quasi nie der Garant sein. Guck mal, weil wir das Tool noch nicht im Einsatz haben, haben wir eine schlechte oder keine Employee Experience oder solche Assoziationen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe im letzten Jahr eine Studie gemacht zum Thema Employee Experience in Deutschland oder im Dachraum. Und da sind ganz interessante Statistiken hochgekommen. Zum Beispiel bei dem Thema Bewerbungsprozess. Ne? Der Bewerbungsprozess, da kommen also... Also war die Frage unter anderem, ob eine Rückmeldung innerhalb von 4 Wochen, also 1 bis 4 Wochen, weil das ungefähr statistisch die Dauer ist, also schaffen Unternehmen eine Rückmeldung zum Bewerber innerhalb von 1 bis 4 Wochen zu geben. Als wir die Frage formuliert haben, hatten wir gedacht, so, also ich zumindest, oh, das ist doch also viel zu krass von der Spanne her, das ist doch zu 100% wäre doch dann die Antwort. Also es waren 70% der fast 100 Leute, die da geantwortet haben, die gesagt haben, das trifft eher oder vollkommen zu. Also das wäre so Skala 1 und 2. Es waren immer noch 15%, die gesagt haben, teils, teils. Und immer noch 15%, die gesagt haben, eher nicht oder gar nicht. Und hinter diesem Prinzip steckt ja jetzt nicht eine Technologie, sondern hinter diesem Prinzip steckt, bin ich bereit, innerhalb von 4 Wochen meinen Mitarbeitern, meinen Bewerbern überhaupt eine Antwort zu geben. Ja? Eine Absage senden wir zeitnah zu. Auch hier war ungefähr 70% Zustimmung, aber immerhin noch 30%, wo das nicht zutrifft. Also ich will damit sagen, wir leisten uns in Deutschland immer noch Unternehmen eine Philosophie, die ich sag jetzt mal in die Richtung geht, mir ist das nicht so wichtig, ja, und ob man das mit E-Mail macht oder ob man das technologisch gestützt hat, damit man sie auch ein Stück weit schneller noch ist oder entlastet wird, das ist sicherlich auch eine Frage, aber das ist eine zweitrangige Frage. Wichtig ist, glaube ich, erstmal zu positionieren, wie wichtig ist mir ein gutes Standing bei Mitarbeitenden respektive bei Bewerbern, und wenn ich das technologisch gut abbilden kann, natürlich umso besser und schnell natürlich.
Habe ich noch eine Anschlussfrage. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass ihr beiden auch sehr stark aus dem Microsoft-Umfeld kommt und da gibt es ja die Employee Experience Plattform. Das ist ja gerade so, wie wir auch gerade ja gesprochen haben, so ein Instrument, eine Technologie, die unterstützen kann, eine Employee Experience, die ja viel umfassender ist und viel umfangreicher, haben wir ja gerade gelernt, zu unterstützen. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch so ein bisschen den Hintergrund dieser Technologie verstehen. Das heißt, was ist denn eine Employee Experience Plattform oder vielleicht auch nicht nur von Microsoft, sondern auch von anderen Anbietern, ne? Was kann ich mir denn da vorstellen?
Ich würde es erstmal gerne ohne Microsoft-Bezug nehmen und sagen, eine Employee Experience Tool, ja, oder Werkzeug ist natürlich erstmal ein Werkzeug, welches irgendwie es erleichtert, Stimmungen, vielleicht auch Daten von Mitarbeitenden, oder ich sag jetzt mal irgendeinen ja Moments that matter zu schaffen, der einen positiven Impact dann auf die Mitarbeitenden hat. So. Das heißt, es gibt da also unzählige Technologien. Bestes Beispiel ist, glaube ich, das SuccessFactors, ne, welches zunächst einmal auch umfragetechnisch oder auch den Lernenden Informationen bereitstellt. Und diese Technologien gibt es, glaube ich, schon seit einigen Jahren, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Wenn man auf diesen ganzen HR-Technologiemessen unterwegs ist, dann merkt man eben, wie viel Softwareanbieter darum buhlen, Daten eines Mitarbeiters also umfassend zu verwalten und auch zu managen. Was Interessantes dabei ist, glaube ich, was ist der Fokus dieser Werkzeuge? Ist es der Fokus, zum Beispiel HR dabei zu unterstützen, Personalaufgaben besser zu machen? Dann muss das nicht unbedingt Employee Experience sein. Dann kann das einfach nur ein sogenanntes Human Resource Management Thema sein. Und das kann sogar negative Employee Experience oder Experience Aspekte haben. Das kennt man auch ganz oft in der Vergangenheit, wenn man eben von Personalverwaltung spricht und nicht von Employee Experience. Ne? So, das heißt also, die Frage steht immer, aus welchem Blick schaut man auf diese Werkzeuge? Und du hast ja nach so einer Plattform gefragt. Und ich glaube, die Plattform macht das Ganze nochmal, ich sage jetzt mal, integrativer, würde ich sagen. Und Plattform, wir haben ja eingangs schon sehr, sehr intensiv diskutiert, welche verschiedenen Journey-Momente, Moments that matter oder Stufen so eine Reise haben kann. Und das, glaube ich, merkt man relativ fix, dass natürlich dann ein Tool nicht die Antwort sein kann, ja, sondern wir brauchen eigentlich hier ein gut integriertes Werkzeug, welches die unterschiedlichsten Aspekte, zum Beispiel das Lernen, vielleicht irgendwelche Umfragen, vielleicht den Wissensaustausch und so weiter zusammenbringt. Ne? Und deswegen würde ich schon mal sagen, so eine Employee Experience Plattform kann eigentlich nur eine Antwort sein auf etwas, was super komplex ist wie die Employee Experience selbst, oder? So, und jetzt kommt die Microsoft, Thorsten, ne? Und stellt, ich sage jetzt mal, vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr so eine Viva Suite vor. Damals war es ja, glaube ich, gar nicht die Viva Suite, sondern irgendwie ein Konglomerat aus 4 Werkzeugen, die dann immer breiter wurde und dann letztendlich zu einer Suite auch geformt wurde. Und die versucht also diese unterschiedlichen Touchpoints, zum Beispiel Lernen, zum Beispiel Wissen, zum Beispiel Community-Austausch und whatever, zu integrieren, zusammenzubringen und, sag ich mal, zum Besseren für die Mitarbeiter darzustellen. Ja. Und da können wir gerne diskutieren, ob das funktioniert und wie da unsere Wahrnehmungen sind. Aber das würde ich jetzt erstmal sagen. Es gibt also schon vor Microsoft und Viva Employee Experience Werkzeuge, die jetzt nochmal eine andere Art bekommen haben. Oder Thorsten?
Es war halt auch schon immer da, du hast recht, ne? Also viele Dinge waren schon immer da. Du hast gerade, nehmen wir mal das Beispiel, wir haben uns schon immer irgendwie in einem Microblogging-Tool ausgetauscht, ne? Ob das jetzt das Tool unseres alten Arbeitgebers war, oder deines aktuellen, sage ich mal, oder ob das jetzt Yammer ist, beziehungsweise heute Viva Engage, ne? Weil jetzt haben wir ja schon, das ist Teil der Viva-Plattform geworden. Das war quasi immer da, und wenn wir alle diese einzelnen Tools da quasi draußen einfach mal zusammenfassen, dann haben wir, das ist dann quasi, die Summe der Tools ist die Employee Experience-Plattform. Und das hat Microsoft jetzt auch strategisch, sage ich mal, ganz spannend dargestellt, weil wir haben uns in der Vergangenheit, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt hatte, immer nur so ein Stück weit auf die Technik konzentriert. Was haben wir also gemacht? Wir haben Mitarbeiter produktiver gemacht. Ne? Also das heißt, wir haben irgendwie Microsoft 365 eingeführt. Wir konnten jetzt in Teams gemeinsam an PowerPoints, Excel, was auch immer zusammen rumschrauben. Das heißt, all das, was wir da irgendwie hingestellt haben, war irgendwie so produktiv fördernd. Und jetzt haben sie eben in den letzten beiden Jahren jetzt irgendwie erkannt, okay, wir könnten das mal ein bisschen auseinanderziehen und schauen mal, was haben wir eigentlich? Und dann nehmen wir jetzt eben sowas wie Engage, wo wir das Microblogging stattfinden lassen. Und ich überlege gerade, gibt es aus diesem Konglomerat noch irgendwas? Ja, Goals eventuell. Ne? Wir kaufen uns jetzt mal noch ein OKR-Tool dazu. Also in dem Sinne jetzt irgendwie LEIO, nennen das jetzt Viva Goals. Und haben noch ein cooles Tool für das Wellbeing, sage ich mal, ne? Für deine Vision und Goal-Definition, solche Geschichten. Und da haben wir jetzt eigentlich so diese beiden, für mich sind das so zwei Sparten, eben diese Produktivitätssparte und diese Mitarbeiterzentrierungstools-Sparte. Und das für mich so in Kombination ist eine Employee Experience-Plattform. Also nochmal so zusammengefasst, wie du es auch gerade gesagt hast, ne? Und vieles davon war halt, wie gesagt, schon immer da.
Vielleicht, um es nochmal zu ergänzen, Thorsten, weil du bringst mich da auch auf eine Idee gerade. Ich glaube, der Wert dieser Plattform, der liegt auch darin, dass man versucht oder dass man nicht versucht, jetzt nochmal eine zusätzliche Plattform irgendwo aufzubauen, sondern möglichst nah am Arbeitsplatz, am Arbeitsalltag der Mitarbeiter. Also ich mache mal jetzt ein Beispiel. Wenn ich mit Microsoft Teams jeden Tag zu tun habe, dann ist eben das Thema Engage, wie du es gerade gesagt hast, oder eben diese Community-Ansatz, der Wissensmanagement-Ansatz, der Lernansatz, ohne jetzt mal auf die Tools einzugehen, sehr, sehr nah an diesem Arbeitswerkzeug Teams dran. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Wert, wo ich auch sage, also ich würde es als Erfolgsfaktor nennen, weil eben ein zusätzliches Werkzeug sich zusätzlich nochmal irgendwo anmelden, nochmal zusätzlich dort irgendwelche Daten oder Spuren zu hinterlassen, eigentlich nicht, wahrscheinlich nicht gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, der Wert auch an der Produktivitätsplattform Microsoft 365 plus einer Employee Experience Sicht oder Plattform nochmal drauf zu packen. Das ist, glaube ich, erstens das Neue und zweitens aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Mix, der zumindest mal erfolgsversprechend ist.
Wenn ich euch gerade so zuhöre, würde ich jetzt auch einfach mal die These aufstellen, dass gerade in der hybriden Welt, die wir ja auch zu Anfangs jetzt genannt haben, dass es da vielleicht sogar umso wichtiger wird, gerade solche Plattformen noch zusätzlich zu haben. Also man sollte nie diese physische Organisation außer Acht lassen, aber man sollte für die digitale Organisation, virtuelle Organisation, sollte man schauen, welche Instrumente können wir denn einsetzen, dass wir jeden Mitarbeiter einfangen. Und zwar nicht nur die physisch vor Ort sitzen, sondern auch diejenigen, die vielleicht global verstreut sitzen oder die in Deutschland verstreut sitzen oder wie auch immer. Das heißt, dass wir wirklich versuchen, diese beiden Welten zu kombinieren, zu vereinen und beide Welten auch zu betrachten. Man sollte jetzt nicht nur den Fokus auf die virtuelle Organisation legen mit einem Tool, man sollte natürlich die physische Organisation auch mitnehmen. Das ist, glaube ich, nochmal, ne, also mit Aktionen, mit Veranstaltungen oder was auch immer, was wir eben alles besprochen haben. Das heißt, es muss immer gut in der Waage gehalten werden.
Also da bin ich absolut bei dir und ich glaube, wir wissen gerade noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Also welcher Organisationstypus ist eigentlich der ideale? Das ist also, wenn ich jetzt diese Frage stelle auf den Veranstaltungen, wo ich bin, dann kriege ich da kein einheitliches Bild. Ja, die einen, die sagen alle zurück ins Office und ich komme mit der virtuellen Organisation nicht klar, versus die anderen, die sagen, nee, wir machen das jetzt nur noch virtuell und organisieren uns eigentlich physisch in eingemieteten Design Offices und was auch immer. Also da ist die Bandbreite von allem da. Und keiner ist so richtig überzeugt von dem Konstrukt aktuell oder beziehungsweise weiß auch noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Das würde ich auf alle Fälle erstmal auch sehen. Ich glaube, wenn es darum geht, die besten Menschen sollen zusammenarbeiten, dann darf der Ort, wo sie arbeiten, nicht das Entscheidende oder das Entscheidendste sein. Also die Frage ist ja, welches Prinzip besitzt die Organisation eben zum Beispiel Diversifikation von wichtigen Kompetenzen, zusammenbringen von den Besten, egal wo sie sitzen, weltweit vielleicht sogar auch noch, dann muss ich digital investieren, dann muss ich eine virtuelle Organisation zusätzlich anbieten und das physische Zusammenarbeiten an einem Ort, auch mal die Leute alle auch mal wieder vielleicht reinkommen lassen, damit sie zusammen im gleichen Raum arbeiten, halte ich genauso für wichtig. Wir wollen das demnächst bei uns auch machen, dass ich sage, wir mieten uns vielleicht eine Woche irgendwo ein und treffen uns an einem Ort irgendwo in Deutschland und wollen dann quasi die Dinge gemeinsam bearbeiten, die sonst immer nur so verteilt stattfinden, um einfach mal diesen Austausch dann nochmal anders zu pflegen. Also ich glaube sozusagen, der Mix aus beiden ist wichtig. Und wenn man beides zulässt, dann wird man an dieser Digital Employee Experience nicht vorbeikommen.
Da kann ich dir übrigens empfehlen, wenn ihr euch da irgendwo einmieten wollt, Thema Vacation. Macht das nicht in Deutschland. Liegt irgendwo hin, Thailand oder irgend sowas. Viel besser. Ja. Die Gesichter. Schade, dass man die Gesichter im Podcast nie so richtig sieht. Was erzählt der hier eigentlich?
Thailand hättest du jetzt Brasilien noch gesagt, na dann hättest du jetzt auch den Ruf weg.
Ja, Thailand habe ich jetzt aus dem Grund gesagt, weil ich die Woche ein Gespräch hatte mit jemandem, der gesagt hat, er fährt die nächste Woche arbeiten nach Thailand. Also Vacation. Okay, cool.
Sehr cool. Ich habe noch mal eine Anschlussfrage. Und zwar haben wir ja jetzt auch viel über die Employee Experience Plattform gesprochen. Wir sind ja der Podcast Digital Chili. Und ich weiß, KI geht mittlerweile auch bestimmt vielen auf die Nerven, weil man hört es so oft. Aber trotzdem würde ich die Frage stellen, weil das ein akutes und aktuelles Thema ist. Inwiefern kann denn jetzt KI in Richtung Employee Experience helfen? Gibt es da schon irgendwelche Lösungen, Ideen? Was ist da eure Meinung?
Ja, pass auf, ich bringe mal nochmal kurz dieses Beispiel, was wir gerade hatten mit diesen zwei Organisationen. Zwei Umgebungen, die beispielsweise Microsoft da sieht, nämlich das Thema Produktivität und, sage ich mal, Wellbeing und solche Geschichten und Mitarbeiterzentrierung. Da kann natürlich KI jetzt helfen und diese beiden Sachen mal ein bisschen näher zueinander bringen. Ne? Also wir können mit KI quasi ein Stück weit drauf eingehen, was die Mitarbeiter im Unternehmen so treiben und da vielleicht, treiben ist immer ein schwieriges Wort, was die Mitarbeiter so, wann die wie arbeiten, Peter hat vorhin schon gesagt, wann zu welchen Uhrzeiten arbeiten die, vielleicht auch Dokumente zusammenbringen und sag ich mal, das ist so, diese KI kann so ein bisschen die Klammer sein zwischen diesen beiden Welten, Produktivität und Mensch aus meiner Sicht.
Ich musste gerade sehr schmunzeln. Das Thema KI, glaube ich, und Employee Experience, das wollen wir jetzt ja, glaube ich, gedanklich zusammenbringen. Und also anfänglich hatte ich ein bisschen das Gefühl, das Pendel, das schwingt immer in die eine oder in die andere Richtung. Und man könnte sagen, wollen wir uns jetzt mehr auf den Menschen konzentrieren oder wollen wir durch KI den Menschen auch teilweise ersetzen? Ne? Das ist ja also eine Bewegung, die wir da teilweise in den Debatten hören. Und ich glaube ehrlicherweise nicht daran, dass man das so nur in die eine oder in die andere Richtung sehen darf. Warum? Wenn wir uns nochmal besinnen, was wir denn mit der Employee Experience wollen, dann wollen wir doch im Grunde genommen vielleicht die Kollaboration, die Zusammenarbeit verbessern. Wir wollen den Wissenstransfer verbessern. Wir wollen vielleicht Wertschätzung steigern. Wir wollen das Wohlbefinden vielleicht verbessern, Zugehörigkeitsgefühl verbessern. Also unendlich viel in Richtung Mensch. So, und die Frage ist doch nur, kann die KI da vielleicht in diese Richtung unterstützen, diesem Zielbild der Employee Experience einfach sozusagen in die richtige Richtung verhelfen. Ja? Und ich bin fest davon überzeugt, dass es genau der Fall ist. Wenn ich zum Beispiel in den letzten 20 Jahren schaue, was ich so im Beruf gemacht habe, dann war das Thema Wissensmanagement ein Riesenthema. Thorsten kennt das, dass wir schon immer proklamiert haben, unabhängig von der Employee Experience, dass der Wissenstransfer, Erfahrungswissensaustausch und so weiter ein Riesenthema für Mitarbeitende ist und auch für Unternehmen ist. Und an diesem Beispiel erkennt man ja sehr wohl, dass man vielleicht die KI dafür einsetzen kann, den Wissenstransfer einfach zu verbessern. So, das heißt also, wer ist der Ansprechpartner in meiner Organisation? Und dann spuckt er mir theoretisch sogar einen aus, der passt, ohne dass ich das irgendwo mal programmiert oder irgendwo mal händisch hinterlegt habe. So, das heißt also, die KI kann mir helfen, so eine Produktivitäts- oder Zusammenarbeits- oder Wissen- und Lernaspekte zu unterstützen. Und ich glaube, so würde ich das Thema auch immer gerne verstehen wollen. Erst überlege ich mir, was ist das Zweck der Organisation und warum sind die Menschen in meiner Organisation wichtig? Und wie kann ich sozusagen diese Wichtigkeit der Menschen in einer ganzheitlichen Journey unterstützen? Das haben wir jetzt, glaube ich, recht intensiv diskutiert. Und dann kommen wir irgendwann mal auf diesen technologischen Layer, sage ich mal, und sagen mir, welche Werkzeuge helfen mir in der Employee Experience? Welche Werkzeuge helfen mir aber auch in der Zusammenarbeit oder, wie Thorsten gesagt hat, Produktivitätsebene? Und dann kann ich natürlich sagen, welchen Wertanteil oder welchen Anteil hat eigentlich die künstliche Intelligenz? Also Microsoft Copilot 365 ist ja, glaube ich, auch gerade in aller Munde. Also wo kann mir der Copilot da sinnvoll helfen, die Employee Experience zu verbessern? Ja. Und Janine, du hast ja jetzt gefragt, was sind da so die Potenziale? Ich glaube, es gibt da so verschiedene Studien, die auch schon veröffentlicht worden sind, wo es um Prognosen und so weiter geht. Wir sind ja sehr, sehr stark auf dieser Prognoseebene. Keiner weiß es so richtig, aber man hat schon erste Anzeichen. Und wir haben zum Beispiel eine Säule in der KI, wo wir ganz klar sagen, der Mensch wird sogar bei der künstlichen Intelligenz immer wichtiger, denn das Freiwerden der Kapazitäten, weil die KI uns unterstützt, kann natürlich zum Beispiel viel stärker aufgesetzt werden oder genutzt werden, um in den Beziehungsaufbau zu investieren. Eine Führungskraft, die sich weniger mit operativen Kennzahlen und Datenanalyse und sowas beschäftigen muss, hat mehr Zeit, Coach zu werden und Coach zu sein, kann also in die Verbindung, in die Beziehung, in die Empathie mehr Zeit investieren oder aber auch ganz generell kann einfach mehr kommunizieren. Das heißt also, alle Dinge, die wir in der Vergangenheit auch immer unter Leadership gefordert und uns gewünscht haben, kann natürlich durch eine künstliche Intelligenz noch vielleicht besser unterstützt werden und damit natürlich die frei werdenden Potenziale, die die KI uns bietet, genau dafür sinnvoll einzusetzen. Also Leadership-Themen und Empathie-Themen vielleicht. Ja. Auf der anderen Seite, und das ist etwas, wo ich sage, da könnte die Employee Experience natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Also grundsätzlich, wenn wir uns die Journey anschauen, haben wir natürlich vorne das Thema Brand, vorne das Thema Arbeitgeberattraktivität ganz generell. Und ich glaube, Unternehmen, die in die KI investieren, die investieren auch in Jobs der Zukunft. So, heißt also, ich habe hier schon mal am Anfang meiner Journey das Thema, ich muss mich eigentlich, um attraktiv zu sein, mich mit KI und auch mit der Wandel von Arbeit ganz generell beschäftigen, um attraktiv zu sein und zu bleiben. Ja. Das zweite wird sein, wenn ich beispielsweise Menschen mit KI beispielsweise unterwegs sind, dann werden sie erfolgreich sein. Das heißt also, sie werden gestärkt sein. Das heißt also, KI hat einen direkten positiven Impact auf die Menschen, die das nutzen. Das heißt also auf die Zufriedenheit auch. Und sie merken, dass die KI einen weiterbringt und sozusagen besser, vielleicht schneller, aber vielleicht auch qualitativ bessere Ergebnisse erzeugt. Das heißt, es hat einen positiven Trend in Richtung Mitarbeitererfahrung oder Employee Experience in dem Fall. Ja. Letztendlich kann man auch sagen, wenn also Unternehmen gezielt, und das ist, glaube ich, die Conclusio aus dieser Prognosewelt, wenn also Mitarbeiter oder Unternehmen stärker KI nutzen, um also eine bessere Employee Experience zu schaffen, dann werden diese Arbeitsplätze oder auch diese Unternehmen attraktiver sein und natürlich auch den auch schneller oder besser die Mitarbeiter binden oder auch gewinnen können. Das heißt, hier so Great Place to Work Aspekte sind das natürlich. Ne?
Sehr, sehr coole Punkte. Du hast zwischendurch ein Wort gesagt, Prävention, da ist mir noch was eingefallen. Hatte ich auf LinkedIn auch mal einen Beitrag geteilt, wie jetzt das Copilot beispielsweise in Viva Engage integriert wird. Ne? Um da quasi auch Beiträge zu verfassen in der Unternehmenskommunikation, die jetzt aktuell eine Stimmung, die eventuell negativ sein kann oder auch positiv, entweder zu unterstützen oder quasi zu heilen. Ne? Also das ist so ein Thema Prävention. Das finde ich sehr spannendes Thema, weil die KI kann uns helfen, quasi Trends im Unternehmen zu erkennen, also gerade auch in Kommunikation, wo und über was unterhalten sich gerade Mitarbeiter, wo ist gerade eine rege Diskussion, wo sollte vielleicht auch eine Moderation stattfinden durch eine Führungskraft beispielsweise, um so auch Stimmungsbilder zu erkennen. Das fand ich sehr spannend und kann auch, sage ich mal, aber jetzt kommen wir vielleicht auch in die Richtung Datenschutzproblematik. Schade, dass Alex nicht da ist. Weil wenn ich noch ein bisschen weiter denke, die KI, Copilot ist ja quasi, wenn ich es mal so ausdrücke, überall bei Microsoft unterwegs, weil sie hat ja Zugriff, zumindest wenn wir über Copilot M365 sprechen, hat sie ja Zugriff auf die Microsoft Craft-Daten. Also Craft, quasi das komplette Netzwerk unterhalb, sage ich mal, ganz plump gesagt. Ne? Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel, wenn Janine und ich mich jetzt zum Beispiel im Teams oder innerhalb unserer Organisation unterhalten über, ja, das ist echt schwierig, hier irgendwie Informationen zu kriegen und wenn das so weitergeht, dann kündige ich. Ich bringe mal hier dystopische Fantasien rein. Ne? Dann könnte jetzt ja eine KI eventuell so Trigger erkennen oder Warnzeichen, huch, meine Mitarbeiter werden eventuell unzufrieden und können da in einem Stimmungsbarometer und könnte quasi zu einem Stimmungsbarometer innerhalb einer Company genutzt werden. Und da sind wir aber, glaube ich, ganz, ganz schlimm im Datenschutz quasi jetzt schon eingetaucht. Aber ich wollte nochmal meine Gedanken mit euch teilen. Das finde ich nämlich ein sehr spannendes Thema und ich habe auch so ein Gefühl, dass das eventuell irgendwann zumindest anonymisiert in diese Richtung gehen wird. Aber lassen wir uns überraschen. Das sind so Chancen und Gefahren. Also das Am Anfang habe ich gesagt, Chance, Integration, wie wir engage, also Unternehmenskommunikation, das haben wir heute schon. Und das andere ist jetzt, keine Angst da draußen, also das gibt es heute noch nicht, hoffe ich jedenfalls. Aber kann ja sein, dass sowas kommen kann.
Da ist ja auch der Schutz der Betriebsrat, ne? Also gerade bei solchen Themen, da hört der Betriebsrat jetzt ganz, ganz, ganz laut und ganz weg. Großen Ohren
laut,
zu.
Ganz laut weg.
Und an der Stelle genau. Ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass der Betriebsrat hier verwendet oder in Aktion tritt, ne? Also das muss man an der Stelle schon sagen, weil natürlich die Entgrenzung immer auch eine Gefahr bietet. Aber ich wollte vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, ehrlicherweise nicht bei den Dingen anfangen, die theoretisch alle sozusagen auch vielleicht negativ möglich sind, sondern ich würde an der Stelle erstmal anfangen, man stelle sich vor, ich als Führungskraft bekomme quasi von dem System eine Nachricht, fass doch dieses Meeting nochmal kommunikativ zusammen. Ich gebe dir mal einen Vorschlag, was ich verstanden habe, ne? Also der erstmal den Trigger zu geben, zu sagen, du als Führungskraft bist Kommunikator und hier habe ich einen Vorschlag für dich. So, da kann ich draufdrücken, den kann ich nochmal verändern und so weiter. Das heißt also, das sind ja Beiträge, wo ich sage, kommunizieren ist ein Wertbeitrag der Employee Experience. Wenn die KI mich dabei unterstützt als Führungskraft, dass das leicht von Hand geht, dann ist das super, ne? Oder dann hilft mir das. Beim Thema Lernen ja genauso. Wenn ich feststelle, dass in einem Meeting beispielsweise unheimlich oft KI oder Copilot oder solche Begriffe hochkommen, dann wäre es durchaus nicht schlecht, wenn das System diese Qualifikationsthemen daraus vielleicht auch sichtbar machen könnte und vorschlagen könnte, by the way, hier sind Lerninhalte, die könnten gut passen, wer noch möchte und so weiter. Also so hätte ich zumindest mal den Status der KI heute erstmal gesehen oder mir gewünscht zu sehen, ne, das Potenzial zu.
Das geht ja in Teilen schon, Peter, was du gerade gesagt hast. Ne? Also in Teilen haben wir das ja heute schon in Teams Premium beziehungsweise Copilot for Teams quasi mit drin, ne? Oder Copilot für M365.
Ja, so. Sehr, sehr, sehr spannend. Man merkt einfach, wie umfangreich dieses Thema ist und gerade auch Employee Experience. Und wenn wir dann noch tief in die Technik einsteigen, ich glaube, da könnten wir heute im Podcast über 3 Stunden machen. Vielleicht, Peter, kommst du einfach noch mal rein. Wenn ich so in die Runde gucke.
Bin ich sehr.
Sehr cool. Ich habe eine letzte Frage für euch. Und zwar ist das auch so ein bisschen so eine Zusammenfassungsfrage von heute. Welche Tipps können wir denn jetzt Organisationen mitgeben in Richtung Employee Experience? Und ich fange einfach mal mit einer Sache an, die ich heute von dir sehr, sehr stark gelernt habe, Peter. Und zwar, kenne deinen Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin. Und ich glaube, das ist ein Thema, was super wichtig ist, was in Verbindung damit steht. Und das Thema Wertschätzung und Anerkennung bedeutet, dass man das natürlich auch nicht vernachlässigt in einer Organisation, weil das auch sehr stark mit Employer Experience verbunden ist. Kenne deinen Mitarbeiter, Mitarbeiterin und vor allem auch Wertschätzung und Anerkennung. Welche Tipps habt ihr denn noch so als Zusammenfassung für heute?
Ich habe zwei was. Zum einen, das hat Peter vorhin auch schon ausführlich mitgebracht oder dargelegt, das Thema Feedback. Sammelt Feedback ein da draußen quasi von euren Mitarbeitern und nutzt auch Tools dafür, um Feedback einzusammeln. Und wertet es aus und noch viel mehr, setzt es dann auch um. Und vielleicht auch noch ein Kontratipp dazu. Und nicht Kontratipp, sondern auch ein Tipp, der übertreibt das Thema EXP nicht. Ne? Weil ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wenn man sich zu stark auf das Thema Mitarbeiterzentrierung konzentriert, kann dann eventuell eine Produktivität drunter leiden.
Also ich würde auf alle Fälle den Ball nochmal aufgreifen. Janine, du hast das heute mit der virtuellen oder mit dem hybriden Arbeiten herausgearbeitet, dass das sozusagen zunehmend entscheidend wird. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich eine Employee Experience im physischen und im virtuellen stärken und kontinuierlich daran arbeiten. Das ist auch keine Einmaligkeit. Und weil wir das gerade zum Schluss haben, ich glaube, wir sollten auch die künstliche Intelligenz zum Wohle des Mitarbeiters, sprich zur Verbesserung der Employee Experience verwenden und die beiden Themen ganz stark zusammendenken und uns nicht irgendwie zu sagen, die künstliche Intelligenz ist nur für das Thema Automatisieren und Wegrationalisieren geeignet, sondern nein, lasst uns die KI nutzen, um eine gute Employee Experience zu schaffen. Und Thorsten hat ja schon Beispiele mit Feedback-Orientierung und so weiter dargestellt. Also hört auf die Mitarbeiter, macht sie sichtbar und seid eine Organisation, die den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, das ist, da liegt man nicht ganz falsch, wenn man das macht, in Summe.
Ich würde noch etwas ergänzen, weil ich das heute auch sehr interessant fand, Peter, was du gesagt hast. Und zwar nicht nur kenne deine Mitarbeiterinnen, sondern auch kenne den Weg der Mitarbeiterinnen. Das heißt, von dem Recruiting-Prozess über wirklich, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann auch da ist, bis zum Ausstieg, dass man da eine Employee Journey so gesehen aufbaut und diese Employee Journey auch mal sich anschaut. Schaut, was können wir eigentlich an diesen einzelnen Stellen und den einzelnen Phasen, die Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei uns durchläuft, was können wir eigentlich als Organisation tun? Und ich glaube, das ist auch mal wichtig, dass man diese Journey mal transparent hat und mal schaut, was können wir eigentlich an den einzelnen Stellen und Phasen machen. Das war heute ja auch eine sehr, sehr starke Diskussion, was ich nämlich auch super spannend fand, weil ich finde, das rückt immer so ein bisschen in den Hintergrund. Oder man betrachtet nur den Zeitpunkt, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin gerade in der Organisation ist. Aber man betrachtet nicht den Ausstieg, den Einstieg und was alles davon passiert. Ja,
absolut. Ich würde noch eins draufsetzen. Ich habe da immer so ein Zitat vor Augen, welches heißt, erwische deine Mitarbeitenden, wo sie gut sind und zeige viele kleine Gesten. Das ist so ein Spruch, den ich mal gelesen habe. Und ich finde es ganz interessant, ne? Mit erwische deine Mitarbeitenden hat man ja immer so einen negativen Aspekt. Also man guckt regelrecht, wo vielleicht jemand nicht gut ist. Ich würde das mal umdrehen und sagen, guckt mal, wo Mitarbeitende wirklich richtig gut sind und überrascht sie mit diesem Erwische und zeigt in dem Fall halt Gesten der Aufmerksamkeit, Gesten der Anerkennung. Ich glaube, das sind diese Überraschungsaspekte sind, glaube ich, die Dinge, die eine gute Experience oder einen guten Moments That Matter bei Mitarbeitenden erzeugt.
Perfekt. Gute Abschlussworte. Ich habe ja mal zu eingangs gesagt, das Zitat mit heißeste Management-Methode für HR. Ich würde jetzt sagen, wir sind ja Digital Chili. Es ist auf jeden Fall ein scharfes Thema, worüber man viel diskutieren kann. Und ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Peter, dass du heute mit dabei warst und uns diese tiefen Einblicke in wirklich Employee Experience gegeben hast. Ich fand es super spannend. Ich habe super viel mitgenommen, super viel gelernt und hoffe auch, dass du natürlich nochmal an einer Folge von uns dran teilnehmen wirst. Und da bin ich auch gespannt, worüber wir dann sprechen werden. Ja, von meiner Seite vielen, vielen Dank in die Runde. Richtig, richtig cool.
Danke für die Einladung und ich komme gerne wieder. Ja.
Das ist cool. Ich habe schon richtig Bock, Peter, dass wir da mal ein Projekt zusammen machen, oder? Wie früher damals, wo du mal gesagt hast, heute komme ich mit den Leuten im Blaumann hier quasi um die Ecke, die Techniker. Da habe ich richtig Bock drauf mal. Nur, dass ich heute kein Techniker mehr bin.
Können wir gerne machen, auch nicht heute zum Sonntag. Genau.
Nee, heute zum Sonntag. Da gibt es schon noch irgendwelche Fußballspiele da draußen oder irgend sowas, ja, oder?
Genau.
Eine letzte Sache muss ich noch sagen als Kölnerin an die Kölner da draußen. Kölner Alarm.
Ja, mit diesen glorreichen Kölscher Worten schließen wir die Runde hier da draußen. Viele Grüße, schöne Woche euch allen. Ciao.